Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
Mit Benny Zinke und Alex Speck.
Heute Bittersweet Symphony von The Verve. No change, I can change, I can change, I can change, but I'm
here in my mind, I am here in my mind. Alex, vorweg eine Sache. Es ist mir, glaube ich, schon sehr oft der Satz rausgerutscht, boah, hätte ich nicht gedacht, dass der Song jetzt schon so alt ist. Bei diesem Song, muss ich ehrlich gestehen, habe ich gedacht, der ist älter, also der ist tatsächlich noch länger her als das Erscheinungsjahr. 97 ist The Bittersweet Symphony von The Verve erschienen. Ich hatte den irgendwie so Anfang der 90er jetzt auf dem Schirm, aber gut.
Könnte man denken, ne?
So kann man sich täuschen.
Ich meine, immer noch älter als ich.
Ja, ja, ja. Okay, den habe ich verstanden. Nein, aber wir haben einiges zu klären. Es ist wirklich, man kann sagen, One-Hit-Wonder der Band. Ja, damit wird man vielleicht Richard Ashcroft nicht so ganz gerecht, aber es war schon so der größte Erfolg. Aber es gibt wirklich viel zu erzählen und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein.
Ja, es gibt ja so einige Songs, bei denen es um Kontroversen geht. Ich meine, haben wir ja schon oft gehabt, vor allen Dingen hier in dem Podcast. Ja. Leute sind nicht einig und Bands streiten sich und es gibt Rechtsstreits und wer hat die Rechte an Songs und die Konflikte, die gibt's ja ganz oft, aber dass ein Konflikt über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg so für Gesprächsstoff sorgt, das ist ja doch eher selten. Man kann ja sagen, The Verve hat's geschafft, diesen Titel für sich zu beanspruchen. Ja. Mit freundlicher Unterstützung ihrer Landsmänner und Rockkollegen von den Rolling Stones. Die haben nämlich damit zu tun. Ja. Das gucken wir uns alles gleich mal an und werden das mal schön für euch aufdröseln.
Genau. Und ja, ob die Stones da jetzt so ultra sympathisch bei wegkommen, da können wir uns ja nachher mal drüber streiten, weil ich finde nämlich nicht. Aber gut, dazu später mehr. Genau. Wir haben schon gesagt, es ist natürlich der größte Hit der Briten, ne? The Bittersweet Symphony, damals rauf und runter gelaufen bei MTV. Worum geht's inhaltlich? Ja, das ist eine eher traurigere Geschichte, so über das Leben, die erzählt wird. Das ist jetzt kein fröhlicher Sommersong oder Gute-Laune-Song. Es geht im Grunde genommen darum, dass man sich kaum über Wasser halten kann, finanziell, also dass man kaum über die Runden kommt und eben so ein, ja, Sklave des Kapitalismus ist. Natürlich gibt's noch ein Fünkchen Hoffnung. Richard Ashcroft singt auch vom Suchen und Finden der Liebe. Wie der Titel aber schon vorwegnimmt, ist halt die Grundstimmung des ganzen Lebens eher so ein bisschen melancholisch angehaucht, eben bittersweet, also bittersüß. Es gibt nur eine Wegrichtung, es gibt kein Entkommen, es gibt keine Möglichkeit der Veränderung. Und aufgrund dieser doch eher so schwermütigen Aussage, da dachte Richard Ashcroft, dass es nie zum Hit wird. Kann er selber was zu sagen?
First line, you're a slave to money, then you die. No one would say that that would be a popular song. No one's, if you just looked at the lyrics, the Bittersweet Symphony, you'd say, wow, that's the most depressing pile of shit I've ever read in my life.
The most depressing shit he ever wrote in his entire life. Also, sehr düsterer Text, kann man sagen. Trotzdem natürlich ein super Hit und eigentlich die Hymne des Britpops zu der Zeit, ne? Vor allen Dingen auch, wenn man an das ikonische Musikvideo denkt, in dem Frontmann Richard Ashcroft über einen belebten Bürgersteig in East London läuft und dann immer gegen Menschen gegenpoltert. Und da habe ich auch einen kleinen Funfact für dich, so wie du am Anfang. In dem Video läuft er an einem Arbeiter vorbei, der gerade so Küchengeräte und sowas durch die Gegend räumt. Und da erinnern wir uns vielleicht an die Folge von Money for Nothing,
also
den Dire Straits.
Definitiv.
Ne?
Ja.
Musiker bauen kleine Easter Eggs in die Videos vielleicht ein. Kann man vielleicht so sehen, als ob es da ein bisschen eine Anspielung darauf gibt.
Genau, Mark Knopfler hat ja damals diesen Küchenmitarbeiter im Schaufenster gesehen. Der hat gerade Öfen eingerichtet und Mikrowellen hin und her getragen, hat ein Video gesehen. Und Money for Nothing and the Chicks for Free kam ihm dabei in den Sinn, ne, nach dem Motto, das hat ja dieser Küchenmitarbeiter damals wohl vor sich hin geprabbelt und gesagt, guck mal da, diese Herren Rockmusiker müssen nichts groß machen und verdienen Schweinegeld.
Genau. Ja. Auch wieder Teil des Kapitalismus vielleicht, ne? Trotzdem natürlich der Song super erfolgreich, zahlreiche Auszeichnungen bekommen, sogar eine Grammy-Nominierung ist dabei. Und auch interessant, Ashcroft hatte eigentlich zuerst gar keinen Bock auf Bittersweet Symphony. Produzent Youth musste einiges an Überzeugungsarbeit leisten. Erst als dann die berühmten Streicher dazugekommen sind, ist auch der Sänger Feuer und Flamme und will sofort anfangen, den Song zu machen. Ja, und dann hören sie alle sofort raus, dass man mit ein paar Kniffen an der Tonabfolge was ganz Außergewöhnliches machen kann.
Ja, und das ist ja auch, wenn wir ehrlich sind, das Markanteste an dem Song. Ne? Also diese Streicher, die, ich will jetzt nicht die Melodie nachsingen, dann stoppt mal alle diesen Podcast, wenn ich komme. Aber jeder weiß ja, was gemeint ist. Und ich glaube, dass das so der Markenkern des Songs auch ist, neben der Botschaft, die ja viele Britpop-Bands in den 90ern auch so, ne, ja, Gesellschaftskritik und Kapitalismuskritik. Ich glaube, dass dieser Song vor allem davon lebt, dass diese Streiche einfach so ein unglaubliches Wiedererkennungsmerkmal haben. Ja. Simon Jones hat auch mal ein bisschen was dazu gesagt, was das Thema Streicher betrifft, ne, und gesagt hat, durch die wird's ganz groß. Hören wir mal rein.
So someone said, and it's Nick, put that string as an intro on its own. As soon as that became the introduction to the song, then you have the hook.
Well, what I was going to say was,
at that point, it's like, oh my God, that makes total sense now, because you hear that later on, that's the hook. That was the moment when we all kind of looked at each other and thought, this is going to be massive, you know.
Ja, aber was war das Problem mit dem Orchester-Sample?
Ja, jetzt kommt die Wendung der Geschichte. Es hätte alles so schön sein können und der Erfolg ja auch monetär sich für die Band schon früh auswirken können, Ende der 90er. Aber wir können das Ganze jetzt mal so ein bisschen überschreiben mit die Schlammschlacht vor Gericht. Denn das Problem war, man hat sich bei diesem berühmten Sample woanders bedient. Denn der Streicherpart, der wurde tatsächlich von einem Orchestercover des Rolling Stones Tracks The Last Time übernommen. Der ist erschienen irgendwann in den 60ern und durch Zufall stoßen The Verve drei Jahrzehnte später darauf. Und die Jungs in ihrer Plattenfirma versuchen natürlich, die Erlaubnis zu bekommen, den Tonschnipsel zu verwenden. Dafür müssen sie beim Label Decca Records anfragen, genauer gesagt beim Stones-Manager Alan Klein. Und der hat alle Rechte an allen Stones-Songs, die vor 1970 aufgenommen worden sind. Und somit auch an The Last Time. Ja, und was soll man sagen? Er gibt sie nicht raus.
Tja, er gibt sie nicht raus, aber der Song wird trotzdem veröffentlicht, bevor das Ganze überhaupt geklärt ist. Natürlich fatal für The Verve, weil sie keine Rechte an dem Sample haben und damit die Rechte für den ganzen Song zu dem Manager von den Rolling Stones wandert. Also Keith und Mick müssen als Songwriter angegeben werden, aber was auch für die relativ junge Band am meisten wehtut, Ashcroft und seine Kollegen sehen halt kein Penny für den Song. Alles Geld, was der Song einnimmt, fließt an Stones Manager Alan Klein. Angeblich ist The Verve anfangs eigentlich ein 50-50-Deal angeboten worden, aber dann sieht man plötzlich, dass der Song so gut performt, so durch die Decke geht und dann rufen sie an und sagen, jo, nee, wir wollen doch alles haben, lieber. Danke sehr.
Das ist halt, jetzt kommt die arschige Nummer, finde ich halt irgendwie. Ne? So, jetzt weißt du natürlich nicht, deswegen muss ich vielleicht auch ein bisschen zurückrudern, dringt sowas auch wirklich bis zu den Stones zu diesem Zeitpunkt dann vor? Oder ist es der geldgeile Manager, der sich sagt, ach Mensch, hier, guck mal, 50-50-Deal. Dann sieht er plötzlich, der Song kommt raus, geht durch die Decke. Nee, ich will jetzt alles haben. Das ist halt die Frage. Trifft's die Band oder ist es der geldgeile Typi, der sich da ordentlich mal was in die Tasche stecken will? Das wissen wir nicht, aber
Vor allen Dingen ärgerlich, weil er dann ja auch noch für den Grammy nominiert wird.
Ja, das kommt dann auch noch dazu, genau. Da stehen nicht die Namen der Bandmitglieder auf der Nominierungsliste, sondern tatsächlich Jagger und Richards. Schlussendlich wird sogar nochmal für eine Nike-Werbung der ganze Song verwendet, ohne dass sie Geld sehen oder es irgendwelche, ja, dass sie es irgendwie verhindern können, um ihre künstlerische Integrität zu schützen. Und nur mal um seine Zahl zu nennen, es wird grob gerechnet, dass The Verve im Laufe der Zeit mehrere Millionen Dollar durch die Lappen gehen. So, und jetzt kommt ja noch eine Wendung dieser Geschichte, denn die Stones können jetzt auch nicht unbedingt für sich behaupten, dass sie diese Stelle, wollen wir diese Stelle eigentlich mal hören?
Ja, wir können gerne mal reinhören. Es geht nämlich noch ein Stück weiter zurück, vielleicht erstmal vorweg, dass die Stones sich vielleicht auch inspiriert haben an einem Stück. Und wir können ja mal reinhören in diese Symphonie, wie sie original geschrieben wurde. Das ist dann ein Ausschnitt aus einem Orchester.
Genau.
Dann den Song von den Stones und dann mal bei Bittersweet Symphony reinhören.
Genau.
Um mal den Werdegang des Samples mal nachzuvollziehen.
Und jetzt können wir schon mal verraten, du hast die Töne geschnitten, du kennst das jetzt schon. Ich wollte es vorher nicht hören und ich glaube, ganz viele Menschen da draußen, die diesen Podcast gerade hören, denen geht's genauso. Und das ist ja jetzt die spannende Frage, erkennt man diese Ähnlichkeit? Oder denkt man sich, wo soll die denn sein? Aber okay, also wir hören jetzt als erstes das Original von diesem Orchester.
Genau.
Und daraufhin haben sich die Stones dann bedient. Okay, spiel mir das Orchester vor. Ey, Alex, jetzt immer ohne.
Jetzt The Verve.
Nein. Ja. kick. Boah, ich weiß. Also, ich weiß nicht, jetzt mal ganz ehrlich, das kann an meiner total, ich interessiere mich wahnsinnig für Musik, bin aber wahrscheinlich auch der unmusikalischste Mensch, den es gibt. Das ist ja, das erste war ja dann auch eher so ein Gospel-Ding, ne?
Genau,
so.
Genau.
Und jetzt mal ganz ehrlich, ich hab das nicht. Also ich höre da ja eine Ähnlichkeit, aber dass das geklaut sein soll. Vielleicht sollte ich den ganzen Prozess jetzt nochmal neu aufrollen und jetzt im Jahr 2024 sagen, Moment mal, Freunde, wo ist denn da bitte die Ähnlichkeit? Also jetzt du mal.
Genau, genau. Da kommt ja auch noch dazu, dass dieses Gospel-Sample zuvor auch noch von den Staple Singers gecovert wurde. Das war der zweite Teil. Das heißt, es gibt da noch eine Station dazwischen. Aber so ganz nachvollziehen, woher dieses Sample eigentlich kommt, das konnte man halt nicht. Und man hat nur den Unterschied erkannt oder die Gemeinsamkeiten erkannt von dem Song der Rolling Stones zu The Verve und nicht zu dem davor.
Ja.
Aber ich finde, es ist auch schwierig.
Also, ja, total. Ich meine, ganz ehrlich, in der damaligen Zeit, also 70er, 80er, 90er, da haben doch viele woanders sich Inspiration geholt. Und du kannst ja selbst den Größten, du kannst dem Eric Clapton ja auch nicht sagen oder einem Bruce Springsteen, wenn du da jetzt, ist ja ähnlich wahrscheinlich wie mit Doktorarbeiten. Genau, wenn du die heute jetzt nochmal alle prüfst, dann möchte ich nicht wissen, welche Plagiatsvorwürfe heute jetzt noch entstehen würden. Also, ich will jetzt nicht The Verve freisprechen und sagen, die Stones sind auch, also ne, keine Ahnung, es geht mir gar nicht um die Wertung, ob wer jetzt gut und böse ist, sondern ich habe das jetzt nicht erkannt. Also spiel mir doch mal das Gospel-Ding und das The Verve-Ding vor. Also lass die Stones dazwischen mal raus. This may be my last time, maybe my last time, I don't know. Ja. Okay. Jetzt gebe ich zu, wenn man, okay, beim zweiten Mal, jetzt weiß man aber auch, wo man drauf achten muss, ne? Dann, okay.
Genau,
gut, der ist auch egal. Ich werde das ja jetzt hier nicht mehr ändern. Dieser Podcast wird ja jetzt nicht sagen, das ist alles ganz anders und wir rollen, wie gesagt.
Wir können ja vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass es dann doch ein Happy End gab.
So, genau. Oder, ne? Erzählen also, kommen wir zurück zur Geschichte.
Wir waren ja bei Inspiration suchen und ich meine, da waren The Verve, eine junge Band zu der Zeit und auch die Rolling Stones in den 60ern, was natürlich bedeutet, dass man sich da auch ein bisschen inspirieren lässt. Deswegen ist das ja auch alles völlig okay eigentlich.
Ja, finde ich auch, genau.
Deswegen, eben gerade schon gesagt, This May Be The Last Time, ein Gospel-inspirierter Song von den Staple Singers und der Refrain hört sich dann ähnlich an wie bei dem Song von den Rolling Stones, die Musik dann wieder eher wie der von The Verve im späteren Verlauf. Aber eben dieser Gospel ist so traditionell, der Ursprung ist nicht ganz klar, man kann es nicht so genau zurückverfolgen und so Beispiele hatten wir ja auch schon mal bei, zum Beispiel Whiskey in the Jar von Metallica.
Genau, jetzt kommt die Wende der Wende 2019, also jetzt gar nicht mal ne, so lange her, 5 Jährchen. Nach eigener Aussage haben nämlich die Stones den Song schon von Beginn an ziemlich gut gefunden, da sie aber überhaupt keinen Bock auf die rechtlichen Turbulenzen und irgendwelche Probleme hatten, haben sie verzichtet darauf, für The Verve Partei zu ergreifen im Jahr 2019. Also über 2 Jahrzehnte später geschieht dann aber dieses Wunder. Mick Jagger und Keith Richards überlassen dann endlich die Rechte The Verve. Also über 22 Jahre, nachdem der Song rauskam, sehen The Verve also wirklich die ersten Kröten für den Song. Und zwar nicht nur zum Teil, sondern die ganze Kohle, alle Tantieme fließen nun zu Ashcroft und Co. Und nach Aussagen von Richard Ashcroft ist in den Verhandlungen unter anderem der Sohn von Manager Klein aufgetreten. Und auch der neue Stones-Manager Joyce Smith hat seinen Teil dazu beigetragen, dass die Rechte schlussendlich zu den Britpoppern gegangen sind. So, was mich jetzt interessieren würde, ist das dann wie so ein Lottogewinn? Also kriegst du dann auf einmal nächsten Tag auf dein Konto, keine Ahnung, 5,8 Millionen US-Dollar oder was auch immer überwiesen, weil dann die Rechte plötzlich dir gehören?
Also ich glaube nicht. Ich glaube so leicht kommt man aus der Nummer dann nicht raus.
Ja.
Und die Rechte lagen ja wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt immer noch bei Klein, deswegen wahrscheinlich nicht. Aber ab jetzt kann natürlich jetzt der Rubel rollen, ne? Also es wird ja immer noch ganz kräftig auch im Radio gespielt, überall.
Ja.
Immer noch ein Top-Song.
Zu Recht ja auch. Aber man fragt sich natürlich, was hätte die Band vielleicht mit der Kohle damals schon erreichen können, wenn sie Ende der 90er ausbezahlt worden wären? Das eröffnet ja nochmal neue Perspektiven oder vielleicht auch eine ganz andere Karriere. Gut, das werden wir nicht beantworten können.
Gab ja auch zwischenzeitlich mal eine Trennung. Das könnte man dann vielleicht mal in einem anderen Podcast behandeln. Ja. Aber ne, vielleicht mit ein bisschen mehr Kohle auf der Seite hätte es alles ein bisschen anders ausgesehen.
Das stimmt. So, und zum Schluss können wir ja eigentlich so ein bisschen sagen, dass es ein Song geworden ist, den die Geschichte selber eingeholt hat, denn dieser durchs Leben treibende Protagonist, den du vorhin ja erzählt hast, der durchs Video läuft, der schließlich keinen richtigen Sinn in seinem kapitalistischen Dasein findet, wie es eben in Bittersweet Symphony beschrieben wird, die ist ja eigentlich die Geschichte von The Verve, von ihrem größten Hit, denn am Ende geht's um Geld und Kapital. Und erst ist alles ganz süß, sie sind erfolgreich, sind der dritte Stern am Himmel des Britpop. Und dann wird ihnen sozusagen, ja, so ein bisschen der Stecker gezogen und durch einen Anwaltsstreit oder Gerichtsstreit und einen sehr gewieften Musikmanager alles wieder weggenommen. Und da haben wir dann die Bitterheit in der ganzen Geschichte.
Alles nur wegen einem simplen Takt, kleines Sample gemacht und ganze Kohle verloren. Ist ja eigentlich schon fast ein bisschen zu kitschig, dass es dann doch nochmal so eine Wendung gibt, dass sie doch ihre Rechte zurückbekommen. Alles ein Happy End. Eigentlich ganz... Ja,
kann man verfilmen eigentlich, oder? Ist es verfilmt worden? Ich glaube nicht.
Nee.
Bin ja bei Filmen nicht so gut, aber nee, wäre ja eine schöne Steilvorlage. Die Karriere, The Bittersweet Symphony, der Film in der Hauptrolle, der gierige Manager.
Vielleicht sind wir jetzt an einer ganz großen Sache dran.
Mick Jagger. Ja, also liebe Filmproduzenten da draußen, wenn ihr uns gerade zuhört, wir hätten da ein Drehbuch. Ist aber nicht von uns geschrieben, Alex, weißt du? Ist dann mit den Tantiemen auch ein bisschen.
Da
kriegen wir keine Kohle für. Aber es hat Hollywood-Reife auf jeden Fall in der Geschichte.
Kann man auch die Bösewichte darstellen, ne? Wer ist das jetzt eigentlich in dem Fall? Ja. Sind's Keith und Mick, die
am Ende geläutert sind?
Ja.
Und im hohen Alter dann, ne? Naja.
Also, ich meine, die haben das ja auch echt lange auf sich sitzen lassen. Vielleicht ist man als Rockstar da auch ein bisschen außen vor, weil man nicht alles mitbekommt. Aber 20 Jahre später zu sagen, ach komm, Jungs, nehmt euer Stück selber, wir brauchen das nicht mehr, ist ja auch, ne, für meinen Geschmack ein bisschen zu spät. Also da hätten sie auch früher mal aktiv werden können eigentlich.
Das stimmt. Es gibt noch einen interessanten Spruch, daran hört man so ein bisschen raus, dass Richard Ashcroft das Ganze nicht so ohne weiteres verdaut hat, wahrscheinlich in seinem Leben. Der hat mal im Zusammenhang mit dem Song The Bittersweet Symphony gesagt, ja, das ist der beste Song, den Mick Jagger und Keith Richards in den letzten 20 Jahren geschrieben haben. Und wie gesagt, das Zitat stammt von ihm und bringt seine Sichtweise auf die ganze Sache doch nochmal mit ein bisschen Ironie auf den Punkt. Und er hat ja auch nochmal 2018 einen Solo-Song rausgebracht, der hieß Money Money. Und da hat er kurz vor der Klärung des ganzen Themas damals seinen Standpunkt nochmal ziemlich deutlich gemacht und wiedergegeben. Persönlich hatte er nie Streit mit den beiden Stones-Legenden, das muss man auch mal sagen, ne? Also wenn das jetzt alles so vor Gericht, dann denkt man auch immer, da ist viel böses Blut dabei. Nee, da war auch eine Menge Respekt und unter Musikern dabei, muss man auch ehrlich sagen. Und am Ende ist die Sache ja jetzt gut ausgegangen, so für alle Beteiligten wahrscheinlich. Und jetzt machen wir uns mal nichts vor, solche Plagiatsvorwürfe oder so Streitigkeiten vor Gericht, die interessieren den Fan ja vielleicht am Ende auch gar nicht so, oder?
Nee, weil ich glaube auch.
Dieses Gefühl, als ich damals hatte, ich weiß, du warst sehr jung, aber ich war 17, als der Song rauskam und ich erinnere mich an dieses Video. Was dieser Song geschafft hat, war wirklich so eine Ambivalenz der Gefühle. Du bist ja mit 17 so, du hast ja keine Ahnung vom Leben und Liebeskummer und dann bist du nächsten Tag wieder happy und dann geht's dir wieder scheiße. Und dieses The Bittersweet Symphony hat das so perfekt ummantelt. So dieses, so Streicher machen ja vieles auch so emotional und dann so, ne, gegen die Welt aufbegehren und gegen Kapitalismus und, ne, wenn man so ein bisschen selber Punk war, so keine Ahnung. Total nah in diesem Song drin und diese ganze Plagiatsgeschichte, die ich jetzt mit dir 26 Jahre später oder so bespreche, 27 Jahre, das ist schon dann was anderes.
Ist ja auch einfach immer noch ein aktueller Song. Also auch wenn ich da noch nicht gelebt habe, als der Song rausgekommen ist, habe ich das gleiche gefühlt wie du, als ich den das erste Mal gehört habe.
Na, siehst du.
Ja.
Friede, Freude, Eierkuchen.
Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.